Hallo, willkommen zu Britta's Hafen Podcast. Ich bin Britta und ich freue mich so, dass ihr dabei seid. Kaum zu glauben, heute gibt's die 100. Folge. Ein riesiges Dankeschön an alle meine Gäste und vor allem an euch. Ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ohne euch wäre das nämlich alles nicht möglich. Für heute habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Ich habe meinen Gast aus der allerersten Folge erneut eingeladen. Franziska Kraupner, Geschäftsleitung der Firma Eichholz. Ein Full-Service-Dienstleister, die zum Beispiel...
Wir haben auch schon mal Mangostreifen gekürzt, weil die zu lang waren, weil die dann nicht in die Tüte gepasst haben oder so.
Und es geht um die Lieblingsszene im Eichholz-Imagefilm.
Meine Lieblingsszene ist, wie die Jungs durch den Nebel aus der Halle kamen. Wir hatten bloß Probleme, weil die Hallen recht groß sind, diesen Nebel irgendwie darzustellen und standen dann mit Fächern. Und die Jungs kamen durch diesen Nebel durch und ich stand daneben, habe mich erst gefreut, weil die Jungs so viel größer und toller wurden. Und erst wollte keiner und dann nachher stolzierten sie da stolz durch die Halle und das sind die Helden des Hafens.
Die Arbeit der Helden des Hafens begegnet uns im Leben täglich. Du fragst dich jetzt vielleicht, wo denn? Eine Praline mit Kokosraspel-Ummantelung oder ein Körnerbrötchen zum Frühstück? Das sind unsere Berührungspunkte. Die Kokosraspeln, genauso wie die Körner auf dem Brötchen, haben die Helden des Hafens auf ihrem Gabelstapler gehabt. Diese Produkte werden hier in sehr großen Verpackungseinheiten angeliefert, gereinigt, nachbearbeitet oder umverpackt. Nach unserer Podcast-Aufnahme war ich eingeladen zu einer Führung durch die Werkshallen. Die verschiedenen Produkte haben gleich große Gewichtseinheiten, zum Beispiel 500 Kilo oder eine Tonne. Aber das Volumen der Produkte ist total unterschiedlich. Ein Gebinde Haselnüsse ist viel kleiner als ein Gebinde Erdnüsse oder Haferflocken. Deshalb werden die Regale in den Lagerhallen immer an die Größen der Produkte angepasst. Das ist ganz schön knifflig und Hochstapler sind hier sehr gefragt. Fotos von diesem Rundgang könnt ihr auf Instagram sehen. Schaut nach unter brittas.hafen.podcast. In diesem Podcast geht's um ungewöhnliche Berufe, echte Persönlichkeiten und maritime Chancen. Maritime Chancen in Bezug auf Ausbildungsberufe bietet die Firma Eichholz an. Bleibt bis zum Schluss dran oder wer nicht so lange warten möchte, klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Freut euch mit mir auf die Helden des Hafens. Zu Gast ist Franziska Kraupner von der Firma Eichholz. Ein herzliches Dankeschön geht an die Fairplay Towage Group, die diesen Podcast unterstützt. Erdnüsse, Haferflocken, Sonnenblumenkerne. Gibt es eigentlich irgendwas Neues, was importiert wird? Einen neuen Foodtrend vielleicht?
Also Foodtrend, ich glaube, Nüsse sind allgemein ja ganz angesagt und ich glaube, viele haben verstanden, dass man das ersatzweise nehmen kann, wenn man sich vegan ernährt oder so weiter, ganz viele Cashews nehmen oder so weiter, um dann daraus irgendwie Käse oder was auch immer zu machen als Ersatz. Aber ansonsten Foodtrends, ich glaube, Flohsamenschalen kennen jetzt auch alle, da wusste ich am Anfang nicht, was das ist.
Wie bitte? Worum geht's genau?
Flohsamenschalen, gut für den Darm. Aber da habe ich mir dann immer Flöhe und deren vorgestellt. Aber in Wirklichkeit muss man im Laden gucken. Das soll ja gut sein für die Darmreinigung. Und dann nimmt man diese Flohsamenschalen. Ja. Also das ist jetzt schon 3 Jahre, dass wir das erste Mal hier im Lager hatten und alle uns gefragt haben, wie sieht denn das eigentlich aus und was ist das eigentlich und woher kommt das? Aber das ist tatsächlich auch ein Getreide. Hier hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ist nach wie vor immer mal ein Trend, aber nicht mehr der Hype, den es mal war. Aber allgemein gesunde Ernährung ist ja ein Thema und das ist das Gute an der Sache.
Jetzt wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was Eichholz genau macht. Wenn ich eine Tüte Nüsse im Reformhaus, im Supermarkt irgendwo kaufe, dann ist ja ganz viel vorher passiert und vielleicht hatte Eichholz direkt damit zu tun. Könnten Sie einmal erzählen, was genau passiert, wenn ein Container eintrifft, sagen wir mit Nüssen, bis sie dann im Supermarkt zu kaufen sind?
Ja, das sind immer viele Schritte, worüber sich ja gar keiner einen Gedanken macht, wie das bei vielen Dingen der Fall ist. Aber gerade bei Lebensmitteln, denke ich, wäre es ja eigentlich schlau, wenn man sich mal Gedanken macht, woher kommt das eigentlich alles, was ich so täglich zu mir nehme. Wenn ich Mandeln zu mir nehme in gesunder oder ungesunder Form, also aus Mandeln wird Marzipan gemacht,
Wo kommen die nochmal her?
Die Mandeln aus Kalifornien oder Kürbiskerne aus China, die wir dann auf dem Brötchen haben oder dann halt in der von ihr besagten Tüte aus dem Supermarkt. Die werden im Ursprung gekauft, die Ware. Das ist allein schon, da könnte ich jetzt einen ganzen Podcast mitmachen, wie die da geerntet werden, wie sie getrocknet werden, wie sie dann verladen werden. Dann in den Container lose in einzelnen Säcken oder in großen Big Bags, also in großen Säcken, dann reingepackt werden und dann in den Container. Und dann ist der Container ja auch erstmal 6 Wochen unterwegs. Durch Kälte, Wärme, über den Äquator, wo auch immer kommt er dann hier an. Und Hamburg hat 4 große Terminals, wo dann die Ware ankommt.
Erster Schritt, also Transport vom Ursprungsland in den Hamburger Hafen.
Der große Vorteil, den Hamburg und den Deutschland eigentlich hat, ist ja, dass der Hafen schon im Landesinneren ist. Also es sind ja 100 Kilometer, die das Schiff ja schon zu den Terminals gemacht hat. Aber wenn man sich vorstellt, diese ganzen Container kommen per LKW von der Küste, von der Nordsee hierher gefahren, dann ist da ordentlich was los auf der Straße. Also von daher hat man schon mal den Vorteil, dass der Container im Hamburger Hafen angekommen ist. Und dann fängt eigentlich unser Job an, dass wir sagen, wir kümmern uns um den Container, wenn er dann am Terminal angekommen ist.
Der Container mit den Flohsamenschalen oder Nüssen oder was auch immer kommt jetzt in Hamburg an. Wie geht's dann weiter?
Holen ihn dann mit dem Tracker ab. Der Container kommt hier bei uns an. Wir kümmern uns um die ganze Dokumentenabwicklung, Verzollung, sprechen mit dem Veterinäramt, mit der Lebensmittelbehörde, mit all denen, die da drumherum sich das nochmal angucken wollen könnten. Irgendwelche Labore von unseren Kunden, die die Ware sehen wollen. Und wenn der Container dann hier ankommt, entladen wir ihn. Also das ist auch Manpower. Also da stehen dann 2 Leute im Container und einer mit dem Gabelstapler davor. Und dann entladen die per Hand die einzelnen Säcke auf die Paletten. Und dann wird das hier bei uns eingelagert, gekühlt oder ungekühlt, je nachdem. Und dann liegt die Ware, bis sie dann irgendwann wieder abverkauft wird, Marzipan draus gemacht wird, Studentenfutter irgendwo zusammengestellt wird, ein Müsli draus gemacht wird oder ein Brötchen draus gemacht wird. Also das sind ganz grob mal der Prozess, den man macht hier vor Ort.
Jetzt haben Sie erzählt, dass da Manpower ins Spiel kommt. Um was für Säcke größenmäßig geht's denn da und was für Maßeinheiten gibt's denn noch so?
Also bei den Säcken, das sind 25 Kilo Säcke. Es gab auch mal 50 und 80 Kilo im Kaffee oder in Haselnüssen, in Jutesäcken. Das ist immer so romantisch, wie man sich das vorstellt, ne? Wie die Quartiersleute, zu denen wir auch gehören, in der Speicherstadt noch 4 Jutesäcke hatten. Hatten wir vor 3 Jahren auch sehr viel Jutesäck noch, aber der verschwindet langsam. Und also dann sind Säcke, so Papiersäcke oder teilweise vakuumierte Säcke. Und ein Big Bag, da ist eine Tonne drin. Also und in so einem Container sind immer um die 24 Tonnen oder so.
Ja, die Waren haben ja einen weiten Weg hinter sich. Und Sie haben mir im Vorwege schon erzählt, was für tolle Maschinen Sie hier haben, um die Ware zu reinigen und ähnliches. Was kann denn jetzt passieren? Bis jetzt klingt das ja alles sehr einfach.
Der Kunde sagt, oh, mein Produkt sieht gar nicht so aus, wie ich wollte. Wir haben Muster genommen, wir machen ja Stichproben mit Reinstechen, Musterstecher und gucken uns die Ware an und schicken das dem Kunden und der stellt fest, da sind irgendwelche Fremdmaterialien drin. Dann kann er sie so nicht verkaufen und dann haben wir hier die Möglichkeit, die Ware nochmal nachzureinigen.
Fremdmaterialien, was könnte das denn sein?
Stein, Glas, Metall. Es könnten aber auch Insekten sein. Also wenn die Ware hier ankommt und da ist der Mottenflug drin, wenn der Container über den Äquator oder so weiter, dann wird er mal warm, mal kalt. Das kann auch dazu führen, dass dann Insekten sich entwickeln und wir den Container hier aufmachen und feststellen, da lebt ganz viel, was nicht leben soll. Auch wenn es Lebensmittel sind, das soll nicht leben. Und von daher gibt es dann die Möglichkeit, das dann zu bearbeiten und die Ware wieder verkaufsfähig zu machen, dass wir sie dann auch wieder gerne essen mögen.
Wenn es um Lebensmittel geht, da kommt das Veterinäramt ja auch oft ins Spiel. Wie funktioniert das genau?
Es gibt gewisse Produkte, die sich das Veterinäramt besonders anguckt. Also Produkte, Nüsse können Aflatoxine haben, das sind Pilze, die krebserregend sein können. Und dann gibt es stichprobenmäßig, nehmen die sich Container raus von, ich sag mal, von so und so viel Ankünften von Haselnüssen oder anderen Produkten, die wollen die dann vorgeführt haben, möchten dann sehen, wie die dann letztendlich aussehen. Und die sind dann vorführpflichtig. Und dann kommt das Veterinäramt hier raus und guckt sich die Ware an. Sesam zum Beispiel, dafür haben wir einen extra Raum hier bei uns, damit die Ware nicht zum Veterinäramt gefahren werden muss. Da müssen immer 5 Gebinde müssen zum Veterinäramt gebracht werden, da beprobt werden und zurückkommen, weil man da auf Salmonelle überprüft. Das haben wir hier extra einen Raum, wo sie dann labormäßig die Ware einmal angucken können und dann die Ware freigeben oder nicht. Also das ist Verbraucherschutz vielleicht, wenn man so möchte.
Jetzt habe ich auf der Internetseite gesehen, dass es auch Biozertifikate gibt. Wie funktioniert das genau bei Eichholz?
Letztendlich muss ein Lagerhalter biozertifiziert sein, damit die Ware, also Bioware, bei uns gelagert werden darf. Neben einer IFS-Zertifizierung, International Food Standard, das ist das, was wir auch haben müssen, dann will man halt in der ganzen Kette, bis sie dann im Supermarkt landen, möchte man gewisse Standards erfüllt haben. So wie Bio-Standards erfüllt werden müssen, sind IFS, sind gewisse Regeln rund um den Lebensmittelbereich zu erfüllen. Das haben wir, so dass wir Bioware hier lagern dürfen. Wir kontrollieren, ob Bioware, wenn sie hier ankommt, muss ja die Lieferkette immer gewährleistet sein, so dass wir dann gucken können, ist das dieselbe Lotnummer, führt das hier ganz durch und geht das dann wieder raus. Und diese Produkte haben eine andere Aufmerksamkeit und dürfen nicht kontaminieren mit konventioneller Ware. Und da müssen wir bei der Lagerung ein bisschen drauf achten. Und es gibt gewisse Dokumente, die dabei gelegt sind, die wir dann der Bukea vorlegen müssen, sodass das dann mit kontrolliert wird, dass diese Ware auch Bioware ist und ihren Status dadurch nicht verliert.
Bukea steht für Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Und könnten Sie bitte noch einmal sagen, was heißt nochmal IFS?
International Food Standard.
Dankeschön. Gibt es denn irgendwas, was in den letzten Jahren, seit wir uns unterhalten haben, hier umgeschlagen wurde oder bearbeitet wurde, was ganz außergewöhnlich war?
Außergewöhnliche Dinge nicht wirklich. Also wir haben wahnsinnig viel Zucker gehabt, braunen Zucker, den hatten wir ganz, ganz viel gehabt. Was für uns außergewöhnlich war, dass wir eine sehr, sehr große Menge Sonnenblumenkerne in der Schale reinigen durften. Wenn wir sonst einen Reinigungsauftrag haben, dann hat ein Kunde vielleicht einen Container, der nicht in Ordnung ist, oder 2, 3, eine Charge, die nicht in Ordnung ist, die dann mal hier nachgereinigt wird. In dem Falle hatten wir 35 Container, die wir dann durchreinigen konnten. Und da muss ich ein großes Lob auch ins Team geben, die dann also wirklich Tag, Nacht da dran waren, das wieder verkaufsfähig zu machen.
Also Sonnenblumenkerne, wo die Schale noch dran war?
Es gibt hier viele, wenn man mal aufmerksam gerade durch die Kioske geht, hier in Hamburg auch, gibt es ja diese Sonnenblumenkerne in der Schale, die gewisse Leute sogar im Mund so knacken können und dann so ausspucken. Ich kann es nicht, immer noch nicht. Ich habe es versucht zu lernen, aber ich habe das Talent der Zunge nicht. Aber einige machen das ja sehr viel. Also die können das gut im Mund und können das dann entsprechend dann den Kern als solche. Das ist so eine Knapper.
Nach unserer Podcast-Aufnahme ist Frau Kraupner mit mir durch die Lagerhallen gegangen und hat mir dabei erklärt, woher das Wort Stichprobe eigentlich kommt. Mit einem Probenstecher sticht man in einen Sack und entnimmt eine Probe. Heißt das eigentlich jetzt, ohne Eichholz und ihre ganzen Mitbewerber hätten wir keine Snacks im Regal?
Am liebsten will uns ja ein Händler gar nicht haben, weil wir sind eine Kostenstelle, weil wir die Ware nochmal zwischenlagern, das kostet, wir sie umschlagen, also dieses Einlagern, Auslagern, das Zwischenlagern. Der Kunde möchte ja am liebsten direkt auf dem Schiff vom Verkaufen. Das heißt, dass er, wenn das Schiff unterwegs ist, schon weiß, wo er die Ware hinverkauft. Und dass sie dann straight, also direkt irgendwo hingeht und nicht über uns läuft. Und wir kommen immer dann ins Spiel, wenn es vielleicht eine Marktunsicherheit gibt oder ein Kunde sagt, ich decke mich schon mal ein. Wer weiß, wie der Preis sich entwickelt. Zum Beispiel im Haselnussbereich ist es so, derjenige, der jetzt Haselnüsse hat, der Haselnusspreis steigt gerade. Und das ist natürlich für jemanden, der sich mit Haselnüssen jetzt eingedeckt hat, ist das natürlich was Positives, dass er dann anders verkaufen kann. Jetzt die Unsicherheit am Markt aufgrund der Zollthematik, packen sich ja auch viele Händler gerade Ware hin, um lieferfähig zu sein. Dann nehmen sie halt diese Kosten, die wir für die ja verursachen, in Kauf, weil sie sagen, dann bin ich lieferfähig in deiner Form. Und genauso ist es, und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir diesen Unique Selling Point der Nachbearbeitung, der Veredelung haben, was ja das originäre Geschäft eines Quartiersmannes ist. Das gibt es hier noch einmal in Hamburg und der Rest sitzt in Holland. Also unser Wettbewerb ist dann nicht mehr in Deutschland, sondern in Holland zu finden. Oder nicht in Hamburg, sondern in Holland zu finden. Und das Vorteil der Kunden ist, dass sie die Ware hier schon vor Ort haben und können sie dann bei Problemen gleich irgendwo hier bearbeiten, in welcher Form auch immer. Also da gehört nicht nur das Reinigen dazu, über die Reinigungsanlage, sondern wir haben auch schon mal Mangostreifen gekürzt, weil die zu lang waren, weil die dann nicht in die Tüte gepasst haben oder solche Geschichten gibt es auch. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Mir ist auch schon aufgefallen, dass Produkte mit Haselnüssen wirklich teuer geworden sind. Das liegt daran, dass der größte Teil der Haselnüsse, die in Deutschland verarbeitet werden, aus der Türkei kommen. Die Haselnüsse wachsen an den Berghängen entlang der Schwarzmeerküste und dort gab es im April einen Kälteeinbruch. Dabei wurden Blüten und Triebe der Haselnussbäume beschädigt und die Ernte ist um ein Drittel kleiner ausgefallen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass Sie auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die ganz schön lange dabei sind. Und ich gab es ja gerade ein Jubiläum, das wurde auch auf Social Media ein bisschen gepostet. Das ist ja schon außergewöhnlich. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen? Warum sind Ihre Mitarbeitenden so begeistert, dass sie so lange hier aushalten?
Ich lobe mich oder die Firma nicht gerne selber, aber anscheinend hält man es hier gerne länger aus. Also was Sie ansprechen, ist mein Geschäftsführer, der jetzt schon seit 40 Jahren bei Eichholz dabei ist und der tatsächlich in der Hamburger Speicherstadt noch gelernt hat und jetzt auch immer noch mit dabei ist. Und er selber sagt auch, also es ist nie langweilig geworden in all den Jahren. A, von seiner Position her, was natürlich in familiengeführten Unternehmen und kleineren Unternehmen kann man ja schneller in die Breite wachsen, aber auch gewisse Positionen einnehmen, wenn man das möchte. Aber auch von den Themen, die wir dann alles mit dabei haben. Aber ich freue mich auch. Also meine Prokuristin ist 33 Jahre dabei. Jetzt haben wir im November das Jubiläum vom Lagermeister mit 20 Jahren. Also für uns ist es nichts Besonderes, wenn jemand 5 oder 10 Jahre dabei ist. Ab 10 fangen wir an, das zu würdigen. Und dann gibt es auch immer einen Imbiss für alle anderen auch mit dabei. Also dass sich alle mitfreuen dürfen, dass jemand länger ist, aber auch ein Zeichen zu setzen, dass man das hier gut und länger aushalten kann. Und am liebsten haben wir halt die Leute, die dann die Ausbildung bei uns gemacht haben und dann so lange bleiben.
Denken Sie, dass Mitarbeitende gerne langfristig hier bleiben, dass das etwas damit zu tun hat, dass Sie ein Familienunternehmen sind?
Das stimmt schon, ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Faktor, oder ich hoffe, dass es mit der Faktor ist, warum die Leute länger bleiben, weil wir letztendlich versuchen, jeden Einzelnen zu sehen, versuchen, das mit der Wertschätzung immer gut hinzubekommen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Und der eine springt auf das eine, der andere auf das andere an. Und das ist heutzutage auch viel komplexer geworden, auf die Mitarbeiter als solches einzugehen und jeden zu sehen. Der eine hat halt Bedarf mehr im familiären Bereich, der andere braucht vielleicht mal ein Bankkonto oder also es sind ja ganz viele einzelne Bausteine, die jeder so haben möchte. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so lange auch schon alle irgendwo zusammen sind, hilft das ein bisschen und wir sehen halt nicht den kurzfristigen, sondern den langfristigen Erfolg und das geht halt nur, wenn das Team zusammenbleibt und gestärkt ist.
Stichwort Ausbildung. Sie bilden hier auch aus. Es gibt eine Idee, wie man demnächst Auszubildenden auch vorher schon zeigen kann, was die Ausbildung beinhaltet. Da haben Sie so eine Idee für einen Film. Könnten Sie da ein bisschen was drüber erzählen und auch was man hier überhaupt lernen kann?
Ja, also das mit dem Film, das ist jetzt eine ganz neue Idee. Das muss ich auch erst noch dem Team erzählen. Aber es ist so, dass ich festgestellt habe, wenn man um Auszubildende wirbt, und wir bilden sehr gerne aus, also wir haben gerne um die 4 bis 5 Auszubildenden draußen am Lager und 2 Auszubildende im Büro. Und wenn man bedenkt, dass wir um die 35 Leute sind und dann gerne summa summarum um die 10 Auszubildenden hier rumlaufen haben wollen, über die Jahre, also Jahrgänge verteilt, ist das ja ein hoher Prozentsatz, den wir gerne mit ausbilden wollen und eigentlich gerne auch für den Beruf begeistern wollen. Aber überhaupt an die Auszubildenden ranzukommen, ist heutzutage schon schwierig geworden, weil jeder buhlt um die Auszubildenden und die Fachkräfte, die es jetzt immer weniger gibt. Und ich möchte nicht auf so eine, also wenn ich das sehe auf so einer Messe, wenn man durch die Barclaycard-Arena geht und jeder Stand ist schöner, bunter, toller und zu verstehen, was es alles gibt. Also mir tun die jungen Leute manchmal leid, die ihren Weg finden müssen, auch so viel Auswahl, die es heutzutage gibt. Und da zu kanalisieren und zu sagen, hier, das machen wir und ich bin selber in Schulen, gehe ich rein oder ich gehe mal auf irgendwelche Messen, habe ich halt festgestellt, dass viele wollen immer wissen, was mache ich denn genau da vor Ort? Was sind meine Tätigkeiten? Wie muss ich mir denn einen Arbeitsalltag vorstellen? Und da überlegen wir jetzt einen Film oder einen kleinen Spot zu machen, der dann auf eine witzige Art und Weise erklärt, wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Wie sehen vielleicht ein bisschen deine Kollegen aus? Und das mit einem Augenzwinkern, mit kurzen, schnellen Frequenzen ein bisschen ansprechender zu machen, so dass man vielleicht die Aufmerksamkeit und Begeisterung für den Job finden kann.
Du suchst eine coole Ausbildung mit Zukunft? Dann kommt hier deine maritime Chance. Wenn du lieber im Büro bist und gern den Überblick behältst, dann schau dir die Ausbildung Kaufmann oder Kauffrau für die Spedition und Logistikdienstleistung an. Da läuft alles über deinen Schreibtisch. Oder bist du eher der Typ, der lieber anpackt und sich draußen bewegt? Dann ist die Fachkraft für Lagerlogistik das Richtige für dich. Du nimmst Waren an, checkst sie, sorgst dafür, dass alles da landet, wo es hingehört und dass die Lieferungen pünktlich rausgehen. Also kurz zusammengefasst, ohne dich läuft nichts im Lager. Also ob drinnen oder draußen, in der maritimen Logistik kannst du richtig durchstarten. Den Link mit allen Details zu diesen Ausbildungsberufen inklusive Weiterleitung zum Bewerbungsformular, den findest du in den Shownotes. Ganz anderes Thema, Nachhaltigkeit. Man denkt ja gar nicht, dass Unternehmen, die in der Logistik oder im Hafen arbeiten, an Nachhaltigkeit denken. Aber natürlich wird hier auch daran gedacht. Schon 2021 bei unserem ersten Podcast waren alle Gabelstapler mit E-Antrieb. Gibt's da was Neues?
Also die Gabelstapler haben wir ja schon länger als E-Stapler. Das Interessante ist, dass man dann, wenn man E-Stapler oder wir haben ja auch große Kühlhallen, damit die Produkte kühl gelagert werden, um Insekten oder Ranzigkeit keine so große Chance zu geben, da verbrauchen wir ja sehr viel Strom letztendlich. Und diesen Strom beziehen wir aus erneuerbaren Energien. Und das letztendlich auch schon seit über 10 Jahre, wo wir sagen, alles, was wir hier an Strom machen, ist aus erneuerbaren Energien. Das findet dann die Umweltpatenschaft in Hamburg gut, dass wir da auch wieder ein Zertifikat drüber haben. Bewerben das gar nicht so sehr, hat man uns aber auch gesagt, sollte man vielleicht mehr machen. Aber das sind so letztendlich Themen, die man dann aber schon länger hat und das eigentlich gar nicht mehr so besonders ist. Aber heutzutage, wo der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit ist, sollte man das vielleicht auch nach vorne stellen.
Ihr Marketing hat ja ein tolles Wording. Sie suchen nämlich hier Hochstapler und Menschen, die cool bleiben, soweit ich mich erinnere. Das finde ich ja schon mal sehr, sehr witzig. Ihr Marketing ist außergewöhnlich und fällt auf. Der Werbespruch ist witzig und macht gleich neugierig. Wie sehen Sie das mit der Werbung für Ihr Unternehmen und diese Branche?
Letztendlich muss man aber auch sagen, im Hafen kann man gar nicht so viel Marketing machen. Also damit überfrachtet man oder ist man dann vielleicht auch irgendwann zu shishi oder zu komisch, wenn man da zu viel macht in irgendeiner Form. Aber so ein bisschen ist dann schon schön, wenn man das macht. Letztendlich merkt man ja aber, dass es da ja auch eine Veränderung gibt. Also wir haben früher mit viel Broschüren gearbeitet und den Leuten das in die Hand gegeben. Das will man auch immer noch, diese Haptik. Aber jetzt arbeiten wir nicht mehr an einer Firmenbroschüre gerade, sondern an so einem Flyer, den man mitgibt, wo man aber die Produktion gut dran erklären kann. Also das ist nach wie vor erklärungsbedürftig, das braucht man. Und ansonsten merke ich, dass diese anderen Medien, Instagram, vielleicht ein bisschen Facebook, dann doch auch interessant sind, auf sich aufmerksam zu machen. Darauf gewinnt man nicht vielleicht einen Kunde, aber ich hatte jetzt schon 2, 3 Mitarbeiter, die gesagt haben, Mensch, das hat mir gefallen. Vielleicht hat er sich dann schlau gemacht über das Unternehmen und sagte, ach Mensch, das fand ich ganz positiv und deswegen komme ich zu euch. Aber dadurch gewinnt man jetzt nicht einen Kunden mehr oder weniger oder wie auch immer.
Jetzt gibt es einen ganz tollen Imagefilm von Eichholz. Der ist zwar schon 3 Jahre alt, aber ich finde ihn sehr faszinierend. Können Sie da ein bisschen was darüber erzählen, was in dem Imagefilm so gezeigt wird?
Letztendlich war dieser Imagefilm die Idee, eine eierlegende Wollmilchsau zu machen, dass man irgendwo einen Film hat, wo man den Kunden erklärt, was man macht, aber auch für die Mitarbeitergewinnung irgendeinen Film zu haben, der irgendwie verdeutlicht, wer wir sind. Und dieser Imagefilm fing eigentlich sehr lustig an, indem man ein Konzept gesprochen hat. Und ich hatte zwar den Leuten gesagt, wir wollen es mal ein bisschen witzig und anders haben. Die haben sich dann erst nicht ganz getraut, dachten, Traditionsunternehmen, 95 Jahre auf dem Markt, da muss man ein bisschen gucken, dass man das ein bisschen traditionell macht. Und dann zeigte er mir das Konzept und ich habe gedacht, nee, der hat mich überhaupt nicht verstanden. Und so ist dann auch der Film entstanden. Der fängt ja erst so ganz bieder an, Eichholz und so weiter. Und dann kommt so ein Cut. Und dann wird das so ein bisschen lustiger gemacht und derjenige, der es gedreht hat, der hat sich auch gefreut, endlich mal ein bisschen verrückter werden zu dürfen. Und mit denen machen wir jetzt auch den Azubi-Film und ich habe gesagt, werd so verrückt, wie du willst, das soll ankommen. Und dieser Film ist halt mit, dass ein Kumpel von mir spricht da den Text und der ist auch jetzt letztendlich derjenige, der da im Rip-Shirt zu sehen ist in der Kühehalle, weil ich keiner der Mitarbeiter sich in Rip-Shirt in die Kühehalle stellen wollte. Aber meine Lieblingsszene ist, wie die Jungs durch den Nebel aus der Halle kamen. Wir hatten bloß Probleme, weil die Hallen recht groß sind, diesen Nebel irgendwie darzustellen und standen da mit Fächern. Und die Jungs kamen durch diesen Nebel durch und ich stand daneben, habe mich erst gefreut, weil die Jungs so viel größer und toller wurden. Und erst wollte keiner und dann nachher stolzierten sie da stolz durch die Halle und das sind die Helden des Hafens und das fand ich dann sehr angebracht, diese Szene. Also von daher, das ist die Lieblingsszene, ja.
2022 haben Sie 90 Jahre Eichholz gefeiert. Inzwischen steht ja schon das 95-jährige Jubiläum praktisch vor der Tür. Ja, gibt's etwas, was wir über die Firmengeschichte unbedingt erwähnen sollten?
Also letztendlich, wenn wir jetzt die 95 Jahre oder nee, sind's ja noch nicht ganz, aber durchgehen müssten, dann könnte man auch noch meinen Vater mit interviewen und dann hätte man so einen ganzen Überblick über die ganze Geschichte. Ich gebe Ihnen gleich noch unsere Chronik mit, die ist dann entstanden zu unserem Jubiläum, wo ich dann auch nochmal durchgegangen bin, was ist da eigentlich alles über die Jahre passiert, von verschiedenen Standorten, die wir hatten, über verschiedene Produkte, die wir irgendwann auch mal, ich sag mal, viel Kaffee gelagert waren, mit einer der größten Lagerhalter für Rohkaffee gewesen hier im Hamburger Hafen. Bis hin wieder jetzt zu dem, wo wir originär eigentlich herkommen. Also eigentlich machen wir das, was wir, und das ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass ein Unternehmen immer noch das macht, was es vor 95 Jahren oder gemacht hat, immer noch macht. Also und das auch teilweise noch analog, weil ein Musterstechen tun sie immer noch mit einem Musterstecher in die Ware rein und müssen sich die Ware angucken. Das können sie nicht digitalisieren und automatisieren. In den 90 Jahren oder zu dem Jubiläum ist man natürlich einmal alle Steps durchgegangen und auch mein Vater hat irgendwann mal ein Patent gehabt, auf wie man Rohkaffee umschütten kann. Aber wie gesagt, jetzt sind wir noch dabei, was wir auch damals schon in der Speicherstadt gemacht haben. Wir haben auch noch Anlagen aus der Zeit, die wir aber immer wieder pimpen. Also wir nennen sie liebevoll unsere alte Dame, die damals schon gereinigt hat, aber die wir jetzt auch gerade aktuell, die kriegt ein neues Sieb jetzt wieder, eine neue Siebanlage mit dazu. Die hat einen Farbausleser dazu bekommen. Also da passiert immer was. Und dieses Schlauchbeutel, das hat man früher mit diesen kleinen Beuteln gemacht, mit diesen Umknickdingen am oben oder so weiter oder gefaltet. Jetzt haben wir diese Schlauchbeutelmaschine, die schweißt zu. Da ist dieses Jahr ein Zwilling dazugekommen und wir haben jetzt zwei davon da nebeneinander stehen, die diesen Job machen, was man früher halt alles händisch gemacht hat. Oder an den Förderbändern, wo dann die Damen mit so einer Art Nähmaschine, wo man mit dem Fuß das Förderband anmacht und dann da darüber guckt. Das macht man heutzutage halt über diese Anlage und zieht da einige Tonnen am Tag durch. Das hat sich ja sicherlich über die Jahre gesehen, hat sich das entwickelt. Und da sind wir auch nach wie vor bei und ständig zu optimieren, auch wenn die Kundschaft sehr zufrieden ist mit denen, was wir an Reinigungsergebnissen alles liefern, wollen wir da nicht stehen bleiben, sondern sagen, oh, jetzt da gibt's ein tolles neues Sieb oder da gibt's einen tollen Metallabschneider oder da gibt's einen Metalldetektor, der ist noch sensibler, den brauchen wir nochmal in der Anlage und so, dass wir da immer wieder reinvestieren, damit wir da auch immer noch State of the Art bleiben können.
Ich bin ja damals auf Sie aufmerksam geworden, weil es einen Tag der offenen Tür gab, so ähnlich. Also man konnte, ich glaube, es war zu einem Hafengeburtstag, so Touren buchen, wo man Ihr Unternehmen besichtigen konnte. Bin ich hierher gefahren und habe mir das angesehen und fand das so beeindruckend. Auch gerade diese Geschichte mit der alten Dame, das ist ja eine Maschine, die es schon in der Speicherstadt gab. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, die arbeitet immer noch. Mhm. Ist ja der Hammer. Ist so ein Tag nochmal geplant, so eine Besichtigung?
Also letztendlich kann man immer zur Besichtigung herkommen. Also ich freue mich über interessierte Leute. Also es gibt den Tag der Logistik, wo solche Touren immer angeboten werden. Aber ich freue mich auch, wenn gerade Schulklassen, die im Abschlussjahrgang sind, wo die Leute oder die Jugendlichen dabei sind, sich zu orientieren, dass sie auch mal hinter die Kulissen gucken und auch mal sehen, wie arbeitet man hier. Ah, man arbeitet hier auch im Draußen. Der eine findet das gut, der andere findet das schlecht. Hier kann ich sehen, was ich tue. Ich sehe die Produkte, ich sehe, was ich am Tag getan habe. Das ist nicht nur irgendwo fiktiv, sondern auch für die Leute, die bei uns im Büro arbeiten, die können jederzeit rausgehen und sagen, wie sieht das aus, wenn so ein Container entladen wird, wenn er da irgendwo steht und wenn er wieder rausgeht. Und abends können sie dann ihren Snack essen und wissen, irgendwo waren sie Teil der Kette. Das gibt ja manchmal einen Sinn, was ja viele dann immer brauchen. Und da freue ich mich, wenn welche mal eine Besichtigung machen und eine Gruppe hier kommt und sich anmeldet und durchgeht. Oder Lehrer, Berufsorientierung oder so etwas findet teilweise statt, aber das kann auch noch gern mehr stattfinden, bin ich der Meinung. Weil vielleicht kommt darüber dann auch jemand und sagt, Mensch, da möchte ich ein Praktikum machen und darüber dann eine Ausbildung hier anfangen möchte.
Ich fand das total toll, dass Sie damals bei meiner allerersten Folge, man muss sich ja mal vorstellen, ich hatte noch keinen Podcast draußen, ich wusste auch nicht, ob ich das wirklich hinbekomme mit der Technik. Dann kam noch Corona dazu, wir durften uns nicht treffen, wir mussten das online machen und früher war es nicht selbstverständlich, dass man das alles schon konnte. Und trotzdem haben Sie sofort gesagt, ja, ich bin dabei, fand ich total toll. Vielen, vielen Dank dafür. Im Nachhinein und auch jetzt, dass Sie so schnell gesagt haben, ja, die 100. Folge mache ich auch. Vielen, vielen Dank.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zu danken, weil ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass Sie bei der 100. Folge wieder an mich denken. Also ich meine, das fand ich jetzt auch irgendwie schön und ich fand das damals eher spannend und ich finde, Sie öffnen den Leuten ein bisschen die Augen, was im Hafen passiert und das kann man nur unterstützen und von daher weiterhin viel Erfolg damit. Und ich freue mich, dass ich die 100. machen darf. Also große Ehre und weiterhin, also bei der 200. denken Sie auch wieder an mich.
Vielen Dank, das mache ich. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag und sage Tschüss.
Danke, wünsche ich auch. Bis dann. Tschüss.
Das war Franziska Graupner von der Firma Eichholz. Und der Tag der Logistik ist übrigens in 2026 der 16. April. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr als Erste wissen möchtet, wer als nächstes im Podcast zu Gast ist, abonniert meine Newsletter. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein bei der 100. Folge in Britta's Hafen Podcast. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit, wunderbare Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich mache jetzt eine kleine Pause und wir hören uns 2026 wieder, wenn du magst. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Alles Liebe, tschüss!